Wenn alle anderen Entscheidungen der Fußballsaison gefallen sind, dann steht noch die Europameisterschaft 2024 in Deutschland an. Tja, und wer ist da unverzichtbar? Das sind die Schiedsrichter. Als ja mindestens 25. Team, wenn man die Videoschiris nochmal extra nimmt, werden es sogar 26. Wie auch immer, willkommen zu einer besonderen Folge im Urs Meier Podcast mit natürlich dem früheren EM- und WM-Schiedsrichter Urs Meier aus der Schweiz. Der Moderator bin ich, Ralf Kohler, ein deutscher Journalist. Ja, und Urs Meier, du hast oft beklagt, die Nominierung erfolgte eigentlich spät. Erst Ende April war das soweit. Wann bist du denn nominiert worden? Einst.
Ja, zuerst einmal hallo und wann bin ich nominiert oder wann sind wir nominiert worden? In der Regel sind wir Mitte, Ende Januar sind wir in der Regel nominiert worden und ja, und dann hast du einfach einen längeren Vorlauf, du kannst besser dich auf das Ganze vorbereiten, ja, hast einfach ja, eine längere Zeit, auch die ganze Planung mit dem Urlaub, mit der Familie und so weiter kannst du relativ schon früh vorbereiten. Aber eben auch deine Saisonvorbereitung, du weißt, du bist dabei, ja, und das ist ein anderes Gefühl, wie wenn du immer so auf Nadeln bist, ja, werde ich überhaupt nominiert, werde ich nicht nominiert, oder? Und da kommen ja auch noch viele Spieler, die sind ja auch noch da, die können ja auch noch irgendwie, ja, dann auch noch vielleicht das Zünglein an der Waage spielen. Ja, es ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl. Gut, jetzt ist es so, die UEFA hat sich jetzt entschieden, erst relativ spät das Ganze bekannt zu geben. Ja, kann man machen. Also eben noch, was ich finde, das andere, dass es eine Klarheit, eine Sicherheit da ist, finde ich persönlich besser.
Die Nominierung schon vor der Rückrunde verhindert allerdings ja auch, dass es so was wie einen David Odonkor der Schiedsrichter überhaupt geben kann. Also David Odonkor 2006, ja der Überraschungsmann von Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der sich dann durchaus mit einer Torvorlage in einem wichtigen Spiel, einer wichtigen Situation bewährt hat. Na gut, aber natürlich ist die Ausgangslage bei den Schiedsrichtern eine andere. Das ist schon eingängig, einleuchtend.
Ja, also die Schiedsrichter sind ja nicht, meistens, wenigstens sind sie nicht von Tagesformen abhängig. Also so nach dem Motto, jetzt hat er gerade ein Hoch, jetzt pfeift er gerade sensationell und vorher war es so mittelmäßig. Oder das sind bei den Schiedsrichtern ist es eigentlich anders. Die Schiedsrichter werden in der Regel werden sie mit dem Alter eigentlich besser. Die meisten wenigstens, sie werden souveräner. Also von dem her weiß man das schon vorher, was man für Schiedsrichter aufbietet, mal ganz grundsätzlich, ja.
Gehen wir sie durch. 18 Europäer und einer aus Südamerika, ein Argentinier. Ja, wem Ehre gebührt sozusagen. Legen wir mal los mit dem WM-Schiedsrichter, der dann auch, dem WM-Finalschiedsrichter genau gesagt, der dann auch das UEFA Champions League-Finale geleitet hat, in dem sich Manchester City den Titel erstmals holte. Ja, also Simon Marciniak aus Polen, ein sehr erfahrener Schiedsrichter, was fällt dir grundsätzlich zu ihm ein, abgesehen von diesem WM-Finale, das sicher vielen in Erinnerung geblieben ist mit der souveränen Leitung?
Ja, eigentlich natürlich schon dieses WM-Finale, oder? Also das ist natürlich schon etwas, das war ja natürlich sein Meisterstück, würde ich jetzt mal sagen, oder? Was mir bei Simon Marciniak auffällt, ja, ist halt auch, dass er ja, ein ähnlicher, ja, nicht jetzt gleich, aber ein ähnlicher Typ ist vielleicht mit Colina. Man könnte ihn sagen, es ist der moderne Colina von heute, oder?
Die Frisur
Wo
ähnelt
er
sich
dann,
auch, oder?
ja, eben, das
Also das ist
meine
jetzt
ich ja,
nicht der Punkt,
oder?
aber ja.
Obwohl er es etwas mit einer anderen Körpersprache und etwas andere Mimik macht. Aber er ist sehr, sehr präsent, er ist sehr muskulös auch, sein Körper ist groß. Er ist eigentlich so dieser Parade-Schiedsrichter, den sich ja die FIFA UEFA im Prinzip vorstellt. Und ja, er pfeift in der Regel pfeift er sehr, sehr gut. Also, er hat immer wieder mal so ein, zwei Hänger drin, je nachdem. Aber in der Regel hat er eine sehr, sehr, sehr gute Leistung, sehr gute Leitung und guter Umgang mit den Spielern. Also auch wenn es mal nicht so gut läuft, die Spieler akzeptieren ihn. Er ist tatsächlich so, in Europa ist er garantiert unter den besten 5 Schiedsrichtern, 100%. Also meiner ist ja schlussendlich Weltschiedsrichter, aber er gehört einfach, wie gesagt, zu den 5 Besten gehört er auf jeden Fall.
Na genau, Weltschiedsrichter war er auch noch, geboren am 7. Januar 1981, also mit 43, auch in einem guten Alter, stammt aus Płock mitten in Polen und war ja auch einmal als Spieler noch in Sachsen im Einsatz in Annaberg, also ein Jahr, da hat man auch gute Erinnerungen an diesen Mann. Unterstützt wird er von Tomasz Liszkiewicz und von Adam Kupczyk. Und ja, es gibt natürlich vom Champions League Halbfinale 2024 auch noch ein paar Ansatzpunkte, ja, über die wir in Sachen mit Simon Marciniak reden können. Aber das, liebe Zuhörer, das machen wir dann später und kommen jetzt erstmal zu den anderen Schiedsrichtern, die bei der EM sein dürfen, denen also auch Aufmerksamkeit gebührt. Arthur, ja, Manuel, Ribeiro, Soares, Dias wäre da zum Beispiel zu nennen aus Portugal.
Ja, auch ein sehr erfahrener Mann, der ja im Prinzip seine Spiele gut durchbringt, der aber so irgendwie, wie soll ich das sagen, nie richtig ganz, ganz, ganz an die Spitze vordringt, weil er, ja, keine Ahnung, zu farblos ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie, er fällt nicht groß auf. Das ist ja eigentlich ein Kompliment für einen Schiedsrichter, dass er im Prinzip dieses Attribut hat. Ja, ich würde ihn jetzt unter die sicheren Werte, würde ich ihn jetzt mal in die Kategorie sichere Werte einstufen. Wahrscheinlich so ranglistenmäßig, ja, zwischen 6 bis 12 in diesem Bereich liegt er ungefähr.
Ja, das ist auch gut.
Aber ich möchte noch zu Marciniak zurückzukommen, weil eben genau das ist einer der Punkte, der eben für ihn spricht, der eben seine Stärke auch ausmacht, das Fußballverständnis. Marciniak war Fußballer und das merkt man halt in sehr, sehr vielen guten Entscheidungen, die er da trifft und eben auch mit dem Umgang mit den Spielern. Ja, das ist eines der Punkte, der eben für Marciniak immer wieder spricht.
Ja, und dann werden wir eben nochmal auf ihn eingehen später. Ja, Dias, der Portugiese, älter als Marciniak, geboren 14. Juli 1979, das heißt, zur EM hin oder zum EM-Finale hin ist er dann schon 45. Das ist ja dann aus Sicht der Offiziellen doch schon ein, ja, Schiedsrichter, der bald in den Ruhestand geschickt wird. Außer es gibt eine Ausnahme. Aber ja, da können wir ja vielleicht genau Später auch noch einen Blick darauf werfen. Bei Dias auch zu sehen, das Jahr 2017 hat relativ ungemütlich für ihn begonnen. Es gab eine Todesdrohung, verantwortlich dafür möglicherweise Fans des FC Porto, und er hat eben eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Gehen wir da vielleicht ganz kurz rein nochmal auf solche außergewöhnlichen Situationen. Ist es dann eine Typfrage, wie du drauf reagierst, oder halt vom Einzelfall abhängig, wie ungemütlich es wirklich ist, wie sehr bedroht du dich fühlst und wie es dich vielleicht, hoffentlich nicht, aber vielleicht eben doch beeinflusst?
Ja, natürlich. Ich glaube, es ist erstens mal eine Typfrage. Es ist auch die Art der Drohung, oder wie, wohin ist sie gerichtet? Ist sie gegen dich gerichtet? Ist sie gegen die Kinder gerichtet? Was ist die Drohung? Woher kommt sie? In welchem Zusammenhang kommt sie? Und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr viele verschiedene Aspekte hat und nicht jeder geht mit dem gleich um. Und ja, ich meine, es gab ja Schiedsrichter, internationale Schiedsrichter, die nach solchen Drohungen auch aufgehört haben. Zum Beispiel der Anders Frisk aus Schweden dazumals, als die Drohung gegen die Kinder im Prinzip von Chelsea-Fans kamen. Ja, das ist tatsächlich eine Typfrage. Ja, wie geht man mit dem um, oder? Und man ist manchmal in einer starken Phase seines Lebens, dann macht das vielleicht einem weniger und vielleicht ist man mal in einer schwachen Phase und dann können solche Drohungen tatsächlich etwas mit dir anstellen. Ja, das ist immer die Frage, wie stark bist du in diesem Moment?
Der 1. Januar 2014 war jedenfalls wieder für Jesus Gil Manzano aus Spanien ein wichtiger Stichtag, denn da wurde er zum FIFA-Schiedsrichter mit schon 29 Jahren. Und das macht nach Adam Riese, tja, wie alt ist er denn jetzt? Da steht jetzt hier, doch, hier steht es, 4. Februar 1984 in Don Benito geboren. Also er ist 40 Jahre alt und fährt zur Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland. Naja, genau gesagt, fliegt er vermutlich. Ja, wir haben ja das Glück, Urs Meier ansässig in Marbella. Da hat er so einen spanischen Schiedsrichter sicher ganz besonders stark im Blick.
Ja, ich habe die spanischen Schiedsrichter schon im Blick, das ist tatsächlich so. Und für die Spanier ist es natürlich eher wie soll ich das sagen, eher eine Niederlage, dass nur ein spanisches Team schlussendlich die stolzen Spanier vertritt, oder?
Wer hätte denn noch
Eher
dabei sein
zwei.
können?
Ja, im Prinzip, wer noch dabei sein hätte können, wäre der, sage ich dir gleich, wer hätte dabei sein sollen?
Del Cerro Grande oder irgend sowas, wie heißt der? Ich kann ja derweil sagen, der Manzano war nicht bei der EM 2021, denke ich, denn der wurde ja nominiert als erster europäischer Schiedsrichter für den Copa America. 3 Jahre ist das her. Da haben wir dann den Urs Meier Podcast angefangen. Da können Sie ja auch noch mal nachhören, die Schiedsrichterfolge zu den Referees der EM 2021. Das war ganz zu Beginn der Geschichte. Und es sind ja einige wieder dabei. Andere wie Björn Kuipers, der dann das Finale bestritt, dann doch auch altersmäßig nicht mehr dabei. Ah ja, und Björn Kuipers hat es, glaube ich, dann auch nicht mehr nötig. Ist ja ein erfolgreicher Geschäftsmann. So.
Genau. So ist es. Also Sanchez Martinez wäre es gewesen, der auch noch natürlich dabei sein hätte wollen. Und dann haben wir noch einen anderen Spanier, der ist noch weniger. Der ist aber auch in der ersten Gruppe bei der Champions League. Also der ist auch ganz weit oben. Das ist der Hernández. Also von dem her, die Spanier haben da schon Schiedsrichter, aber eben wie gesagt, aber eben der Kilmanzano, der ist gut, dass er dabei ist.
Ja, was ist er denn für ein Typ? Was könnte uns auffallen, wenn wir seine Spielleitung verfolgen?
Ja, hat immer die spanische Art sehr, ja, wie soll ich sagen, da kommt tatsächlich immer wieder mal der stolze Spanier kommt bei ihm durch, dass er halt ja, wie soll ich das sagen, bei persönlichen Sachen, bei Reklamationen und so weiter, dass er da sehr oft ja, schnell agiert mit den gelben Karten, aber wie gesagt,
Ja, war ja
klare
bei
Rechte.
Laos auch so bei der WM. Das war doch dieses Spiel Niederlande gegen Argentinien, wo dann fast jeder eine abbekommen hatte. Aber Laos ist ja
Genau.
abgetreten dann.
17 gelbe Karten. War Rekord, oder?
Ja.
Laos. Ja, der möchte, der Laos hat immer, der Laos hat anders, der wollte immer irgendwo im Mittelpunkt stehen. Keine Ahnung, was bei dem war. Also, da haben wir ja auch schon in anderen Folgen darüber gesprochen, über Laos. Ich war nie Fan von Laos. Das war für mich immer eine Wundertüte und es war für mich immer nie klar, wie die Spiele über die Bühne gehen, ob sie gut gehen oder nicht gut gehen. Also, der hatte so irgendwie alle Facetten irgendwo in seiner Spielleitung. Also, ich kann nur eines sagen, das Spiel, das er hatte, USA-Iran, hat er sehr, sehr gut geleitet. Und das andere Spiel, was du angesprochen hast, das war dann eher in der Kategorie unterirdisch. Ja.
Ja, mit USA-Iran bei der WM 2022 in Katar trat ja Laos dann die Nachfolge quasi von Urs Meier an, denn der hatte diese auch politisch heikle Partie 1998 sozusagen bei der WM-Premiere. Aber das sind dann Geschichten, die wir anders mal noch vertiefen können, denn es gibt ja so viele Schiedsrichter, dass wir gar nicht für jeden ausführlich Zeit haben. Deswegen müssen wir auch schon diszipliniert bei der Sache bleiben und kommen jetzt. Alphabetisch geht es weiter zu Marco Guida. Ja, der hat auch kurz vor der Europameisterschaft Geburtstag, wird 43 Jahre alt und kommt aus Pompeji. Inwieweit ist er dir schon aufgefallen? Auch seit 2014 steht er auf der FIFA-Liste.
Ja, der Marco Guida ist eigentlich eher so eine, für mich eine Überraschung, dass er dabei ist, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, ja. Das sind zwei Italiener und ja, Marco Guida würde ich jetzt mal sagen, der gehört in die Kategorie von den italienischen Schiedsrichtern, die vermutlich nicht sehr groß in Erscheinung treten werden. Der war noch nicht groß in Erscheinung, der wird auch nicht groß in Erscheinung treten, aber
Erst seit diesem Jahr
ja.
gehört er zur Gruppe der UEFA Elite-Schiedsrichter. Was hat es denn damit auf sich mit dieser Gruppe?
Ja, gut, die Elite-Schiedsrichter sind ja eigentlich die Top 30, die eben in der Regel die Champions League-Spiele leiten, ja, die auch in Frage kommen für die Europameisterschaften, für die Weltmeisterschaften. Also da musst du rein in diese Gruppe, oder das ist eigentlich der Wunsch von vielen, da reinzukommen. Und ja, aber wenn ich eben sehe, Marco Guida, also wenn das die Zukunft von Italien ist,
Dann.
dann muss ich sagen, da haben sie auch schon bessere Zeiten gehabt. Aber trotzdem, sie haben wieder zwei Schiedsrichter an der Europameisterschaft. Ja, aber eben,
Ja, welche
ja.
Defizite siehst du denn noch, Osmeier, bei Guida?
Was?
Welche Defizite siehst du denn bei ihm?
Ja, irgendwie halt einfach, nicht Defizit, ich meine, er hat das sicher verdient, dass er da in dieser Gruppe ist, oder? Aber eben auch da, ja. Ich bin nicht sicher, wenn Marco Guida nicht aus Italien kommen würde, ob er dann auch an der Europameisterschaft wäre.
Hat es damit zu tun, dass Roberto Rossetti der entscheidende Mann ist bei UEFA und der halt eben auch Italiener ist und dann vielleicht ohne ihm da was unterstellen zu wollen, einfach den Schiedsrichter aus dem eigenen Land oder die Schiedsrichterszene noch besser im Blick hat?
Ja, natürlich hat meine schlussendlich ist er näher dran und er wird sicher die Qualitäten von Guida kennen und wenn er nicht überzeugt gewesen wäre von ihm, hätte er ihn nicht aufgeboten. Aber eben wie gesagt, es sind zwei Italiener dabei, ja, und es ist von dem her ist es sicher eher die Nummer zwei der Italiener, nicht die Nummer eins. Aber eben, wie gesagt, er ist dabei und soll jetzt zeigen, was er kann. Vielleicht wird er mich ja überraschen an dieser Europameisterschaft, also um Gottes Willen. Also, ja.
Rumänien hat den Schiedsrichter István Kovács, der geboren am 16. September 1984 in Carré, da ist er Sportlehrer, wenn die Angaben aktuell sind. Er hat das erste Conference League-Finale geleitet in Tirana, als Rom und Feyenoord Rotterdam standen sich da 2022 gegenüber. Er war bei der EM 2021 und Kovac auch nominiert für die Weltmeisterschaft 2022. Wäre ja auch überraschend gewesen, wenn nicht, wenn er ja mit dieser Finalleitung so eine besondere Aufgabe bekommen hat. Auch bei der FIFA Club WM im selben Jahr in Marokko war er ja bis zum Halbfinale vertreten. Schiedsrichter Kovac aus Rumänien.
Ja, Kovac ist so ein Typ, wie soll ich das sehen? Vom Typ her so einer, der halt sehr stark auch polarisiert, der sehr von der Körpersprache her sehr so angriffig ist. Sagt der
Angriffig.
Typ,
Was heißt das? Ja, was
ja,
bedeutet
er
das?
ist angriffig, weil er hat eine Art, wo er immer nach vorne, er ist immer nach vorne geneigt, er geht immer in die Aktion rein. Also wenn jemand reklamiert oder so, Spieler reklamieren und so weiter, dann geht er immer mit seinem relativ bulligen, gut trainierten Körper, geht er da immer so angriffig, geht er in die Leute rein. Und das mögen nicht alle und durch das kriegt er oft etwas auch Probleme. Aber Kovac hat auch gezeigt, dass er eben zum Beispiel Hattigan hat er überholt, der lange vor ihm war. Und er ist jetzt die Nummer 1 in Rumänien, relativ schon ja, von ein, zwei Jahren, würde ich sagen, hat er überholt. Und Kovac, ja, er leitet die Spiele, in der Regel leitet er sie gut, aber eben, er hat immer wieder im Zwischenmenschlichen, hat er da manchmal Probleme mit seiner Körpersprache. Vor allem eben, wenn es dann Spiele sind, die so, ja, etwas auf, wie soll ich sagen, die emotional sind, wo man vielleicht dann etwas mehr Fingerspitzengefühl bräuchte vom Schiedsrichter, mehr so von der Körpersprache her auch etwas Druck aus der Sache nimmt, da ist er eher so der Typ, der da so reingeht, oder? Und ja, mal schauen, ob an der Europameisterschaft was für Spiele das er kriegt. Und wie die dann verlaufen werden. Also ich bin dabei, bin ich immer gespannt. Also das sind immer so, das ist auch so immer so ein, wie soll ich sagen, ja, es ist immer so spannend, oder? Ob das Pulverfass explodiert oder nicht explodiert, oder? Und
Ja,
ja.
besser
Und
nicht.
er ist nicht einer, der zurückzieht, also der da eher reingeht. Also, ja, gut. Ich bin gespannt, aber dass er pfeifen kann, hat er schon oft bewiesen. Ja. Bin
Vom
gespannt auf ihn.
Rumänen Kovac zu Krusliak, Ivan Krusliak aus der Slowakei, 1984 geboren, am 24. März und eher ein unbeschriebenes Blatt.
Ja, das kann man genauso sagen. Also auch bei mir ist das sehr unbeschrieben. Ja, ich kann ihn tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich jetzt an ihn denke, ich habe kein Spiel von mir, wo er irgendwie geleitet hat. Also eben, ja, wahrscheinlich hat er schon einige Spiele geleitet, auch in der Champions League nehme ich an, sonst wäre er nicht dabei. Aber es fällt mir nichts auf. Also nichts auf, ich soll sagen, eben, wie gesagt, er kommt mir nicht in den Sinn. Also von dem her eher so halt eben das unbeschriebene Blatt. Mal schauen, ja.
Wir kommen zu einem Franzosen. Zwei sind ja dabei bei der EM in Deutschland. François Letexier kommt aus BD, da zumindest geboren, und zwar 1989 am 23. April. Ah ja, und genau am Tag seines Geburtstags wurde die Nominierung bekannt gegeben. Er hat es ja möglicherweise oder vermutlich auch vorher gewusst, aber ja trotzdem eine Besonderheit. Was hast du bei ihm auf dem Zettel, Urs?
Für mich ist es einer der Entdeckungen dieser Saison. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert gewesen bei den Spielen, die ich von ihm gesehen habe. Er verkörpert für mich diesen sportlichen, aktiven, guten Schiedsrichter. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin Fan von ihm. Ich habe ihn zweimal jetzt gesehen und ich bin wirklich, bin absolut Fan von ihm. Also Letexier ist für mich eben nochmals die Entdeckung dieser Saison. Ich bin nicht sehr oft, dass ich bei einem Schiedsrichter so in Ekstase komme schon fast. Ja, das war das letzte Mal eigentlich bei Howard Webb. Aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Und jetzt bei Letexier, also das könnte ein ganz, ganz großer werden. Also wirklich, das könnte ein richtig, richtig großer Schiedsrichter werden. Und ist noch sehr jung, also von dem, ja, würde ich jetzt mal sagen, der hat Potenzial.
Ja, jung auch schon auf die FIFA-Liste gekommen mit 28. Nach einem Jahr Corona hat er das Finale des Coupe de France geleitet, also 2021 Paris Saint-Germain damals erfolgreich mit 2:0 gegen AS Monaco. Und wir kommen von einer Entdeckung zu einem alten Bekannten, Danny Desmond McAlee. Ja, geboren in Curaçao, aber jetzt in den Niederlanden zu Hause. Er ist 41 Jahre alt. Sein Geburtstag am 18. Januar, wenn Sie ihm das nächste Mal gratulieren wollen. Und vielleicht können Sie ihm ja als erfolgreichen EM-Schiedsrichter gratulieren. Er war ja auf jeden Fall 2021 schon dabei, 2022 bei der WM. Und du wirst sicher auf eine Szene aus 2021 noch zu sprechen kommen, während ich noch sagen kann, ja, er ist Polizist, Danny McAlee, und seit 2011 FIFA-Schiedsrichter.
Ja, Danny McAlee hat ja 21, hat er, wenn mich nicht alles täuscht, und ich glaube es hoffentlich nicht, hat er das Eröffnungsspiel geleitet
Italien
zwischen
gegen
Italien
Türkei, ja.
und Türkei, und da waren ja sehr, sehr viele Szenen drin, Handspiel, Nicht-Handspiel und so weiter, und er hat da eigentlich genau die richtige Linie gesetzt für die Europameisterschaft, für die Schiedsrichter dazumals. Das hat er sehr, sehr gut geleitet und dann war eigentlich sein Knackpunkt an der Europameisterschaft, wenn du auf das zurückgehst, ist das Halbfinale gewesen, England gegen Dänemark, würde ich jetzt mal sagen, müsste das gewesen
Ja.
sein, wo er einen Elfmeter gegeben hat für England.
In der Verlängerung 2:1 dann, oder?
Ja, genau. Und das war von dem Jahr, das war der Spieler, das war, sagen wir es,
Ja, das habe ich
ja,
auch nicht parat.
später, vielleicht konnten wir es noch hinsehen. Ja, gut, auf jeden Fall war das eher eine Schwalbe. Nee, es war eine Schwalbe und da ist er drauf reingefallen. Und das Ganze hätte eigentlich verhindert werden können, weil im Prinzip die Ausgangslage dieser Aktion in den Strafraum waren zwei Bälle auf dem Platz, schön nebeneinander. Das hätte man im Prinzip, wenn er das im Prinzip unterbrochen hätte, wäre nicht das andere noch geschehen. Und vielleicht hat auch dieser zweite Ball auf dem Platz hat ihn irritiert. Er war vielleicht auch nicht 100% konzentriert für diese Aktion. Ja, war schade für ihn. Also das hat ihn damals der Europameisterschaft, das war sicher eher einer der schlechteren Momente. Aber auch das kann ich einem guten Schiedsrichter verzeihen, mal ganz grundsätzlich. Kann immer mal passieren, sollte eben nicht an den großen Turnieren passieren. Aber Danny McAuley ist dieses Jahr sicher einer der Favoriten für das Champions League-Finale. Bin ich ja dann gespannt, wer es wird. Er ist einer von diesen Kandidaten, garantiert. Und ja, schauen wir mal, ob für mich auch natürlich einer der Kandidaten für das Europameisterschaftsfinale, logischerweise. Also sehr, sehr viel Erfahrung, sehr gute Ausstrahlung. Ja,
Schweden
guter Holländer.
bei, bitte? Schweden
Guter
bei
Holländer,
der
habe ich gedacht.
Europameisterschaft nicht dabei, außer eben auf dieser Ebene durch Schiedsrichter Glenn Nyberg und sein Team. Und was fällt dir ein zu Glenn Nyberg aus
Der
aktueller
Glenn
Sicht?
Nyberg ist sicher einer der Shootingstars, ein junger Schiedsrichter, der sehr, sehr von der UEFA, von Rossetti und von der Schiedsrichterkommission gepusht wurde. Ja, die Schweden haben ja eigentlich immer gute Schiedsrichter gehabt, von dem her. Ja, für ihn ist natürlich das Spiel, würde ich sagen, Arsenal-Bayern mit diesem Kids-Mistake. Das weiß ich nicht, wie das bei der UEFA angekommen ist, wie das bei ihm selber, wie er das verarbeitet hat, das Ganze, der ganze Trubel darum. Ich sage immer wieder, schlussendlich ist es gut gewesen, dass Bayern München ins Halbfinale gekommen ist, nach dieser Szene auch, und dass das eigentlich jetzt mehr oder weniger vom Tisch ist. Aber das hat ihn sicher nicht stärker gemacht, nehme ich mal an, in diesem Moment. Also jetzt eben, wie geht er mit dem Ganzen um? Vielleicht macht es ihn tatsächlich in die Zukunft stärker, dass er das jetzt durchgestanden hat, diese ganzen Kritiken und so weiter. Ja, ich bin gespannt auf ihn. Ich bin gespannt. Wie gesagt, er ist einer der Shootingstars mit der Lütex hier zusammen und mit dem Sandro Scherer, gehört er zu den jungen Wilden. Ja, bin ich gespannt, was da an der Europameisterschaft, was sie da zeigen. Das ist das ganz große Fenster, wo sie sich beweisen müssen.
In jedem Fall ist Nyberg Sternzeichen Waage, Jahrgang 1988, geboren am 12. Oktober. Waage, das klingt doch gut, als sei er in Balance, aber beobachten wir das. Halil
Ja,
Umut
war.
Mehler, auch hat er eine besondere Geschichte, der Schiedsrichter, der in Izmir geboren wurde, und zwar 1986, also der Türke, ja, der einiges abbekommen hat in jüngerer Vergangenheit, aber nun zur Europameisterschaft darf.
Ja, ich finde es ein starkes Zeichen der UEFA, ich finde es ein starkes Zeichen von Rossetti und so weiter, dass sie ihn nominiert haben für diese Europameisterschaft, nach dem, was passiert ist in der Türkei. Ich glaube, das ist für ihn selber ein riesen Tiefpunkt gewesen. Und ich habe ja immer gesagt, mit diesem Faustschlag, den er einstecken musste, da ist was kaputt gegangen, oder das. Da geht Sicherheit geht da weg, Souveränität geht da vielleicht weg. Ja, ich bin wirklich auf ihn bin ich auch gespannt, wie er jetzt mit diesem Tiefpunkt, den er sicher erlitten hat in der Türkei selber, wie er mit dem umgeht an der Europameisterschaft, oder? Manchmal ist es so befreiend, dann irgendwo an einer Europameisterschaft, wo es anders zu und her geht, Spiele dürfen. Ja, aber wie gesagt, wie stark das er da ist, das bin ich. Da bin ich auch, muss ich auch, müssen wir schauen.
Ja, so knapp 2 Tage war Mela im Krankenhaus, nachdem er an diesem 11. Dezember einen Faustschlag abbekommen hat von Ankara Gücü-Präsident Faruk Koca. Ankara Gücü spielte da gegen Çaykur Rizespor in der Super League, also der türkischen Spielklasse. Also, weiter geht's nach England zu Michael Oliver. Den kennen wir auch schon, wenn wir uns so ein bisschen die Namen zumindest merken können. Denn der war ebenfalls bereits bei der EM dabei und ich denke auch bei der WM, oder? Jedenfalls 1985 geboren, Ashington, Northumberland im Vereinigten Königreich, okay, 20. Februar. Und auch sein Vater war schon Schiedsrichter und so eher mit 14 Jahren bereits dabei. Und seine Frau Lucy ist ebenfalls Schiedsrichterin, pfeift in der höchsten Frauenliga. Da macht sie sicherlich auch Bekanntschaft mit Bibiana Steinhaus, die ja inzwischen in England tätig ist. Michael genau. Oliver.
Ja, Michael Oliver, eben, wie gesagt, hast du ja gesagt, schon sehr, sehr lange dabei. Für mich dieses Jahr der absolute Top-Favorit für das Champions League-Finale. Weil keine englische Mannschaft dabei ist und die UEFA jetzt eigentlich die Gelegenheit hätte, einen englischen Schiedsrichter ins Finale zu nominieren. Also ich gehe von dem aus, dass er das Finale leiten wird. Ja, Michael Oliver hat immer sehr, sehr viele gute Spiele. Dann hat er halt wieder mal so Spiele, wo er ganz wichtige Sachen vielleicht mal wieder übersehen hat. Also für mich ist immer Michael Oliver, wenn ich an ihn denke, da kommt mir immer das Spiel Everton gegen Liverpool in den Sinn, wo er das Foulspiel damals vom Torhüter gegen von Dijk, oder?
Ja, könnte zumindest sein. Also ich habe schon gedacht, dass
er sich da stark verletzt hat, übersehen hat, nicht geahndet hat oder falsch geahndet hat, also da im Prinzip mit. Also das war ja mehr als eine dunkelrote Karte und die hat er dann ja nicht gezeigt, nicht gesehen. Eben solche Sachen hat er dann manchmal wieder drin, der liebe Michael Oliver. Aber in der Regel würde ich jetzt mal sagen, ein sehr, sehr sicherer Wert, einer, der bei der UEFA sicher zu den Top-Schiedsrichtern zählt. Und schauen wir mal, wie es an der Europameisterschaft mit ihm läuft.
Ja, die Schweiz verabschiedete sich mit ihm oder eigentlich getrennt voneinander, aber irgendwie doch zusammen von der Europameisterschaft 2021 nach dem Viertelfinale Schweiz gegen Spanien. In dessen Verlauf, also von dem Viertelfinale, so steht es hier, hat er einen als kontrovers empfundenen Feldverweis gegen den Schweizer Remo Freuler ausgesprochen. Ja, und jetzt erinnere ich mich auch, da haben wir auch drüber gesprochen, was war denn los? Was allerdings trotzdem Anfeindungen und Morddrohungen nicht rechtfertigt.
Nö, hat sicher nicht. Keine Ahnung, was war das? Das war auch eben, das ist das, was ich ja vorher gesagt habe bei Michael Oliver. Oder du hast immer wieder mal so eine Aktion drin, wo er einfach entweder übersieht das oder überhöht das. Es sind dann immer wieder solche Momente, die er da in einer Spielleitung hat, oder? Es ist immer so, ja, eben nochmals, wenn er die Spiele leitet, in der Regel sind sie gut geleitet, aber es ist immer bei ihm so ein Risiko dabei. Es ist immer so, etwas, was man sagt, warum jetzt nicht das, oder? Und nochmals, er leitet so viele Spiele, der leitet so viele tolle Spiele in England, auch international, also von dem her kann das mal geschehen.
Weiter geht's mit Urs Meier Ausführungen zum anderen Italiener, Daniele Orsato aus Vicenza.
Ja, Orsato hat jetzt ja wieder gezeigt, wie souverän, dass er die Spiele leiten kann, auch was hat er jetzt gehabt?
Champions League Halbfinale.
Ja, genau.
Paris-Dortmund.
Paris-Dortmund, das war nicht ein einfaches Spiel zu leiten. Das hat er sehr, sehr souverän geleitet. Und ich weiß noch, im Vorfeld zu diesem Halbfinale war von Dortmunder Seite her, waren so Verschwörungstheorien im Raum und so weiter und so fort. Und ich glaube, Osato hat mit seiner souveränen Leistung im Prinzip auch dazu beigetragen, dass in Deutschland, dass es da etwas ruhiger zu und her geht, jetzt was Schiedsrichterentscheidungen anbetrifft. Oder man hat ja dann schon oft gesagt, ja, die Deutschen werden immer benachteiligt und ja, genau, und so weiter und so fort. Und Osaka hat da wirklich eine souveräne Leistung gezeigt in diesem Halbfinale. Und ich würde sagen, Osaka ist eben auch so etwas auf der Linie von dazumals von Kuipers. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Mann, oder? 48 ist er, glaube ich, schon bald, oder 49, keine Ahnung, was auch immer. Und ja, für mich ja, auch einer der Kandidaten für das Europameisterschaftsfinale, weil es sind ja oft dann eben die erfahrenen Leute, die da ganz vorne sind, oder? Und wenn ich an Rosato denke, denke ich eigentlich auch immer zwangsläufig an Felix Brich, oder? Und ich verstehe es heute noch immer noch nicht, warum das Rosato weiterpfeifen durfte auf internationalem Niveau und Felix Brich nicht. Muss ich ehrlich sagen, das ist immer noch für mich ein Fragezeichen, das noch nicht gelöst worden ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich hätte mir eben auch so gut einen Felix Brüch vorstellen können, genauso wie jetzt den Osater, dass er eben mit seiner Erfahrung und so weiter, dass er da eben ein Mehrwert gewesen wäre. Es ist jetzt so, Osater ist noch dabei, Felix Brüch ist international nicht mehr dabei. An dieser Stelle einfach gute Besserung, dass er wieder in die Bundesliga zurückkommt, dass er schnell wieder da Spiele leiten darf. Aber, und das zeigt auch wieder, dass eben die erfahrenen alten Schiedsrichter, dass das eben auch, dass da eben auch sehr, sehr viel Qualität noch vorhanden ist. Oder? Und auf die möchte ich eigentlich auch nicht verzichten. So wie hoffentlich auch die Fußballer nicht.
In der Corona-Saison 2020 war Osato beim Ad-hoc-Finalturnier und hat das Endspiel geleitet, Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern. Daran erinnern Sie sich sicherlich noch, ein Bayern-Erfolg. Seit 2010 schon FIFA-Schiedsrichter und 2016 noch als Torrichter bei der EM dabei. Aber kommen wir jetzt zu Sandro Schärer. Da freut sich Ostmeier wahrscheinlich schon die ganze Zeit drauf. Mit Sandro Schärer ist ein Schweizer bei der Europameisterschaft als Referee dabei. 1988 genau. Geboren in Butikon, aber irgendwie so Basel auch ein wichtiger Ort für ihn. Da hat er studiert. Sport und Geografie studiert, ja. Oder welcher Ort wäre sonst noch wichtig für ihn?
Keine Ahnung, nee, eigentlich eher nicht. Ja, FC Basel ist immer ein Verein, wo man wo es immer sehr emotional und gut hergeht, als einer der wichtigen Vereine in der Schweiz. Aber nicht zu Sandro Schärer, nein. Endlich, finally, haben wir wieder einen Schweizer Schiedsrichter an einem großen Turnier. Ja, seit 2010 haben wir keinen mehr gehabt. Jetzt haben wir endlich wieder einen Schiedsrichter und einen sehr guten Schiedsrichter. Und Sandro Schärer könnte tatsächlich an dieser Europameisterschaft auch, es gehört auch zu den jungen Wilden. Und ich hoffe natürlich, dass er da durchstartet, dass er zwei, drei wunderbare Spiele leiten darf und ja, mal schauen, wie weit das es ihn nach vorne trägt. Also wie gesagt, er hat jetzt die Bühne zum Zeigen, dass er eben ein ganz großer Schiedsrichter ist. Und ja, eben nochmals, ich bin von ihm überzeugt. Er hat alles, was ein Top-Schiedsrichter braucht auf dieser Welt. Und ja, ich hoffe tatsächlich, dass das der Anfang eigentlich einer noch größeren Karriere für ihn ist. Und ja, drücke ihm natürlich mit Abstand am meisten von allen Schiedsrichtern die Daumen.
Sandro Schärer arbeitet auch für den Schweizer Verband, seit 11 Jahren schon in der höchsten Liga aktiv und FIFA-Schiedsrichter auch bereits seit 2015 und hat in verschiedenen nationalen Ligen geleitet auch schon. Aber wir müssen ja weiter, die Zeit rast. Daniel Siebert, 2021 als Überraschungsmann zur EM, war dann oder ist dann wohl immer noch die deutsche Nummer 1. Der Mann, der in Ostberlin geboren wurde, 1984, sein Geburtstag am 4. Mai. Ja, was wissen wir noch nicht über Daniel Siebert? Oder muss uns in Erinnerung gerufen werden?
Ja, also ich würde jetzt mal so sagen, dass es der Überraschungsmann war zumal für die Weltmeisterschaft und für mich auch etwas die Überraschung, dass er an der Europameisterschaft dabei sein darf, weil ich bin nicht von dem ausgegangen, dass Deutschland zwei Schiedsrichter stellt, stellen jetzt aber zwei Schiedsrichter. einiges dabei. Ich mag es ihm unglaublich gönnen, also mal um Gottes Willen. Aber hat eine schwere Zeit, würde ich jetzt mal sagen, eine schwere Zeit hinter sich. Und diese Nomination sollte für ihn eigentlich so eine Befreiung sein, dass er wieder zeigen kann, was er drauf hat. Ja, ich wünsche ihm wirklich und seinem Team von Herzen eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist ja immer etwas Spezielles. Und ja, ich habe mich wirklich gefreut, dass als ich seinen Namen auf der Liste gefunden habe.
Weil wieso war die Zeit schwer? Was war los?
Ja, er hatte einige, ja, eben nochmals auch international gesehen. Ja, du merkst es ja auch, wenn dann ein anderer an dir so langsam mal vorbeikommt, wo es dann eben nicht mehr sicher ist, bist du an diesem großen Turnier dabei, vielleicht dann auch internationale Spiele, die kommen dann auch nicht mehr so, die großen Champions League-Spiele. Und dann wird man vielleicht auch im eigenen Land dann ab und zu mal kritisiert. Und dann hat man halt dann irgendwie so eine Zeit, wo man dann vielleicht irgendwo sich in einer Findungsphase befindet und da muss man raus, oder? Also eben große Schiedsrichter, die haben das mal irgendwo erlebt, wahrscheinlich auch, und die müssen da durch dieses Tal der Tränen, und dann kommst du wieder an eine Europameisterschaft, wirst du nominiert und dann kriegst du Spiele und dann musst du halt zeigen, dass du eben doch die Nummer 1 bist in Deutschland vielleicht, oder dass du für diese Nummer 1 kämpfst, oder dass du die nicht einfach aufgibst. Ja, und es ist ja immer schön, wenn so ein Zweikampf ist, ob das jetzt in der Schiedsrichterei ist oder ob das jetzt im Tennis ist oder im Skifahren oder was auch immer ist. So diese Konkurrenzkämpfe, die können ja einen auch stärker machen, und wie gesagt, und das hat es, glaube ich, gemacht bei Daniel Siebert, und ja, soll das Kämpferherz in die Hand nehmen und zeigen, was er kann.
Das DFB-Pokalfinale 2023 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt hat er geleitet. Ansonsten Daniel Siebert mit seiner Frau hat er eine Tochter und ist in Teilzeit Lehrer an der Sportschule Hohenschönhausen. Und damit weiter zu Anthony Taylor, einem zweiten englischen Schiedsrichter, der in jungen Jahren auch Gefängniswärter war. Das hat sich ja jetzt nichts auszusagen zur Fußballkarriere. In aller Kürze zu Anthony Taylor, auch er ist verheiratet und hat sogar zwei Töchter.
Ja, hat jetzt auch wieder ein Halbfinale gehabt in der Champions League. Also auch da zeigt er immer wieder sehr gute Leistungen. Er ist eher so hinter Michael Oliver die Nummer 2 in England. Ja, aber trotzdem kriegt er immer große Spiele. Er ist immer da. Es ist auch, würde ich jetzt mal sagen, ich tue ihn in die Kategorie sichere Werte. Von der Ausstrahlung her könnte da noch etwas mehr kommen. Ja, aber eben wie gesagt, er leitet die Spiele relativ gut. Also von dem her die Nomination sicher verdient. Und schauen wir mal, was der Anthony Taylor macht an dieser Europameisterschaft.
Zum zweiten französischen Schiedsrichter, der wohl die Nummer 1 des Landes ist, Clément Turpin.
Ja, Clément Turpin ist klar die Nummer 1 in Frankreich schon relativ lange. Sehr souveräner Schiedsrichter. Meiner Meinung nach wird er immer besser. Das ist für mich so ein Bordeaux oder ein Burgunder, der mit dem Reifen immer besser schmeckt und immer besser wird. Wie gesagt, die noch nicht gesehen haben, er lacht quasi nie, oder er ist so der Buster Keaton, der Schiedsrichter. Ja, aber trotzdem leitet er die Spiele natürlich hervorragend. Clément Turpin, wenn Frankreich nicht ins Finale kommt oder nicht ins Halbfinale kommt, würde ich sagen, Clément Turpin ist für mich einer der ganz großen Favoriten für das Finale.
Während der Engländer Taylor immerhin schon 45 ist, ist Turpin ja Anfang 40, geboren 1982. Und was hat er besondere Spiele schon geleitet? Fällt dir da was ein?
Oh, er hat schon sehr viele große Spiele geleitet.
Champions League Finale Real Madrid gegen FC Liverpool im Stade de France 2022.
Zum Beispiel. Ganz genau.
Ja, dann gehen wir weiter zu Slavko Vincic aus Slowenien. Über den haben wir uns auch schon zur EM 2021 unterhalten. Maribor ist seine Heimatstadt und 1979 der Jahrgang des Slowenen.
Wird immer wieder, gerade bei der UEFA natürlich mit großen Spielen versehen. Gehört auch in diese Kategorie von diesen Musterschiedsrichtern, groß, schlank, gut trainiert. Ja, guter Schiedsrichter, absolut, absolut. Ich würde jetzt mal sagen, gehört unter die 10 Besten in Europa, ganz klar. Und ja, auch da kann man nur sagen, bin gespannt auch wieder da, was er an dieser Europameisterschaft zeigt. Er kann ganz nach vorne kommen mit seinen Leistungen oder er kann auch auf der Strecke bleiben. Das ist die ganze Spannbreite ist da drin. Ja,
Zwei
aber
Jahre
gut, wie gesagt.
zurück, ja. Zwei Jahre zurück liegt eine wichtige Karrierestation. In Sevilla war das mit dem Europa League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Die Eintracht hat gewonnen. Auch verheiratet und zwei Kinder. Das ist noch zu bemerken bei dem Slowenen und damit zu Felix Zweier, einem deutschen Schiedsrichter, der ja auch schon schwere Zeiten hinter sich hat. Geboren 1981, damit 43 und hätte ja auch die Chance in seiner Heimatstadt eventuell sogar Spiele zu leiten. Da findet ja auch das Finale sogar statt. Felix Zweier.
Felix Zweier, ich würde sagen, Felix Zweier hat sich diese Nomination richtig, richtig ja, verdient. Also der hat im internationalen Bereich hat er die Leistungen gezeigt, die man von ihm erwartet hat oder vielleicht sogar nicht erwartet hat. Er hat sie übertroffen. Ich würde jetzt mal sagen, er ist im letzten Jahr, ist er international gesehen an Daniel Siebert sogar vorbeigezogen. Also für mich war es klar, wenn ein Deutscher an die Europameisterschaft fahren wird, wird es wahrscheinlich der Felix Zweier sein, so vom Ranking her bei der UEFA. Und ja, so ist es auch rausgekommen, oder? Er hat sich das mit sehr, sehr viel Engagement, mit sehr viel, wahrscheinlich, ja, sehr viel Training, sehr viel ja, Engagement kann ich nur wieder sagen, hat er sich das verdient. Und jetzt muss er zeigen, auf der ganz, ganz, ganz großen Bühne, wo er auch unbedingt hin wollte, muss er jetzt zeigen, dass er diese Leistungen dann auch abrufen kann während der Europameisterschaft. Er soll locker bleiben, er soll sich nicht verkrampfen, das ist so mein Tipp an ihn. Aber nochmals Gratulation an ihn und an das Team, das haben sie sich verdient.
Ja, gut 2 Jahre nach einer geradezu existenziellen Krise, also überlegt hat, soll ich weitermachen, ist jetzt also die EM als Zielpunkt erreicht. Damit haben wir die europäischen Schiedsrichter durch, aber einer fehlt noch, der Argentinier Facundo Tello, der kommt aus Bahia Blanca. Und ja, jetzt habe ich allerdings nicht vorliegen, wie alt er ist und du weißt wahrscheinlich auch nicht recht viel mehr. Wie, aber das klingt ja
Nee.
ganz interessant. Städtischer Angestellter eigentlich konzentriert sich aber auf seine Laufbahn als Schiedsrichter. Wenn das mal stimmt, dann wären wir ja schon bei einem Profi-Schiedsrichter, er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Na, Glückwunsch.
Das ist ja wunderbar. Ja, eben, also mir geht es wie dir. Wunderbar, dass in Argentinien dabei ist. Die Argentinier haben ja eigentlich in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie sehr, sehr gute Schiedsrichter haben. Also WM-Finale 2006 haben wir einen argentinischen Schiedsrichter gehabt. WM-Finale 2018 haben wir einen argentinischen Schiedsrichter gehabt. Also sie haben immer sehr, sehr gute Schiedsrichter. Also von dem her hoffen wir, dass wir den Besten aus Südamerika an der Europameisterschaft haben und der uns auch vielleicht mit seiner Art zeigt, ja,
Ja.
wie die Qualität ist der südamerikanischen Schiedsrichter.
Zurück zu Marciniak und damit zum Champions League Halbfinale Real Madrid gegen FC Bayern. Der Ball war im Tor zum 2 zu 2, das Spiel endete aber 2 zu 1, denn Schiedsrichter Marciniak hatte vorher abgepfiffen. Schiedsrichter, naja, Assistent Tomasz Liszkiewicz hatte die Fahne gehoben bei einer Abseitsstellung, die er zumindest erkannte. Und Bayern-Trainer Thomas Tuchel wütete nachher, das hätte man doch überprüfen sollen mit per Video. Und das war dann eben durch den verfrühten Pfiff nicht möglich. Vielleicht erstmal zum Allgemeinen. Was glaubst du, wird diese Szene jetzt, egal wer der Schiedsrichter war, vielleicht für die Einstimmung der Schiedsrichter auf die EM durch die UEFA noch bedeuten? Hat das sozusagen eine politische Konsequenz?
Was politische
Naja, in
Konsequenz?
dem Sinn, dass die Schiedsrichter nochmal sensibilisiert werden oder dass Rossetti eine
Natürlich.
genauere Linie vorgibt oder denkt man jetzt, ja, jetzt wissen ja alle, das war, ist vielleicht nicht gut gelaufen und die anderen werden das eh anders handhaben.
Nee, also das ist ganz klar. Also meine, das wird natürlich ein Thema sein, das bei den europäischen Schiedsrichtern diskutiert wird für diese Europameisterschaft. Und das ist sicher ein Beispiel, wie man es eben nicht macht, oder? Wenn wir jetzt schon mit dem VAR ja arbeiten, ist ja tatsächlich das, dass man ja immer wieder sagt, lasst die Aktion laufen. Und vor allem, wenn sie eben unübersichtlich ist, wenn sie kontrovers ist, also wenn sie nicht klar ist, oder? Und das war kein klares Abseits, das war das war ein Abseits oder nicht Abseits, was sehr, sehr knapp ist. Und solche Aktionen, das ist aber nichts Neues, es war auch schon vor VAR so. Man soll die laufen lassen, im Zweifelsfalle für den Angreifer. Das ist etwas, was in der DNA der Assistenten im Prinzip unbedingt sein muss. Und dann eben auch so lange laufen lassen, dass man dann im Prinzip die Möglichkeit hat, wenn es dann ein Tor gibt, dass man das dann checkt, war es ein Abseits im Vorfeld oder war es kein Abseits. Oder so muss es laufen. Und das Team um Marciniak hat das genau umgekehrt gemacht. Die sind zu schnell gekommen, die haben zu schnell die Fahne gehoben, oder? Und dann kam dann auch noch der Pfiff und durch das kann man ja das Ganze gar nicht mehr kontrollieren. Und das wird sicher an der Europameisterschaft wird das ganz anders laufen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich hoffe nicht, dass es dann das rausläuft, dass man dann klare Abseitsentscheidungen, wo einer 3 Meter Ball im Abseits steht, dass man die dann auch laufen lässt bis zum Exzess. Das darf dann ja auch nicht sein. Also wenn es dann klar ist, dann soll die Fahne trotzdem kommen, damit die nicht noch einen 50-Meter-Sprint machen müssen, damit es nicht noch zum Zweikampf kommt gegen den Torhüter und so weiter und so fort. Also da dieses Mittelmaß zu finden, das hoffe ich schon, dass die Spitzenschiedsrichter der UEFA, dass die in der Lage sind, eben da die richtige Linie im Prinzip da einzuschlagen.
Ob es jetzt eindeutig empfehlenswert wäre, weiß ich nicht. Und ob Marcin ja gern was sagen würde. Aber da ist mir jetzt schon die Sache gekommen, die EM-Schiedsrichter sollen ja schon vor der EM überhaupt nicht mehr sprechen, nicht öffentlich sprechen. Und dann hast du halt diese Situation, dass Matthijs de Ligt sagt, der Bayern-Spieler, der Schiedsrichter hat sich entschuldigt. Wenn man dann genauer hinguckt, hat der Schiri eben gesagt, sorry, das ist jetzt vielleicht noch nicht eine glasklare Entschuldigung und die Sache wird eben so weitergetragen. Und es ist ja, du sagst ja, das war ein Fehler abzupfeifen, okay, aber Entschuldigung impliziert ja auch die ganze Entscheidung, das Ergebnis war dann falsch, aber das können wir ja so klar nicht sagen.
Nee, das kann man sich sagen. Vielleicht hat man sich ja auch gar nicht entschuldigt. Ich
Ja,
habe
eben,
keine
darauf will ich
Ahnung. Oder?
heraus.
Nee, das ist ja tatsächlich so, oder? Meine, das war ja bei mir auch so, oder? Bei mir hieß es ja dann auch irgendwie dazumals, Urs Meier gibt den Fehler zu und so weiter, oder? Ich habe überhaupt nichts zugegeben. Das war ja auch kein Fehler, oder? Und ja, und da müsste man natürlich schon auch die Möglichkeit haben, dann eine Stellungnahme zu machen, wenn es um die Sache geht, oder? Was ja ist, die UEFA möchte ja nicht, dass die Schiedsrichter Interviews geben, im Prinzip so quasi, ja, wie soll ich das sagen, so in der Bunte oder in der Gala und so weiter, dass sie da irgendwie vielleicht dann irgendwie in Schwierigkeiten kommen für die Europameisterschaft, oder? Also das ist ja oft, ist es ja sehr, sehr nahe, das ist ja immer ein Risiko, auch wenn du Interviews gibst, oder? Wo ist dein Lieblingsreiseland und du sagst Italien, oder?
Was ist
Dann
deine
einmal.
liebste Tasche? Die mit dem Real Madrid-Emblem.
Ja, genau, eben
Falls sie mir
sowas,
überhaupt
oder?
gehört. Ja, das ist
Ja,
ja auch so eine
genau.
Geschichte. Ja, wir können ja auch die Geschichte machen in der polnischen Bunte. Simon Marciniak, jetzt spricht seine Frau über ihre liebste Marmeladensorte oder so. Also,
Ja, irgendwie
oder sind
sowas.
die dann mit in Sippenhaft, die Ehefrauen und Mütter und Väter?
Keine Ahnung,
Ja,
frag mich nicht
das
solche
ist ja
Sachen.
schon kurios. Ja, du hast die Bedeutung des EM-Eröffnungsspiels angesprochen, das McAlee vor 3 Jahren geleitet hat bei der verschobenen. Europameisterschaft, also verschoben im Sinne zeitlich verschoben wegen Corona. Ja, müssen wir nur festhalten. Jetzt war die Rede davon, Marciniak hätte vielleicht Deutschland gegen Schottland bekommen zum Start ins Turnier 2024 und das habe sich jetzt erledigt. Mal unabhängig davon, ob das so ist, zum guten Schluss die
Ja,
Frage,
das kann
ja.
sein. Das kann tatsächlich sein, weil es ist in München, es ist mit Deutschland. Ja, ich würde jetzt mal sagen, es wäre wahrscheinlich, gäbe es bessere Ansetzungen. Ja, aber mich überrascht eben auch schon, dass das schon bekannt ist mit Maschiniak, dass das ja anscheinend schon bekannt ist, wer das Eröffnungsspiel leitet. Also da, das ist ja auch etwas, was, dass man jetzt schon solche Spekulationen hat, finde ich nicht gut.
Ja, das ist ja quasi eine doppelte Spekulation. Erstmal, der würde wohl oder hätte wohl das Eröffnungsspiel geleitet und jetzt leitet er es genau deswegen nicht. Ist ja vielleicht dann auch das Guten zu viel oder das Schlechten. Allerdings klingt es halt so nach Herr Lehrer, ich weiß was. Und da die Journalisten ja oft auch nicht so viel wissen, wie sie sollten, ist es ja dann schon verlockend zu sagen. Aber würdest du denn sagen, dann wirklich zuletzt, das wäre dann. Ja, sowas wie eine Bestrafung oder wie könnte man dem entgegenwirken, dass dann nicht alle denken, oh, jetzt leitet der Marciniak das Spiel nicht, weil er da diesen frühen Pfiff gemacht hat.
Ja, eben, ich weiß nicht, wie man aus dieser Situation rauskommt, oder? Also keine Ahnung, wer diese Informationen da irgendwie gegeben hat, woher das kommt. Aber da würde ich jetzt auch sagen, da müsste eine ganz klare Stellungnahme der UEFA auch natürlich erfolgen,
Wie
oder?
schon vor
Das,
20 Jahren nach dem EM-Viertelfinale England gegen Portugal, wo Urs Meier ein
ja.
Tor aberkannt hat, obwohl er gar nichts sehen konnte, aber richtig gelegen ist und dann eine Hetzkampagne losging. Aber vielleicht kann ja auch Simon Marciniak aus diesem Fehler viel lernen und eine Karriere beispielsweise als Vortragsredner in Gang bringen.
Das wird er sicher machen, je nachdem. Also von dem her, nee. Also Marciniak wird mit diesem Druck umgehen können und ja, mal schauen. Er wird seine Spiele kriegen an der Europameisterschaft. Und wer das Eröffnungsspiel leitet, ja, das soll die UEFA ja tatsächlich sagen. Also ich glaube, Marciniak wäre sicher ein richtiger Mann gewesen, aber ob es jetzt in diesem Fall immer noch der richtige Mann ist, weiß ich nicht. Und eben sonst hat es noch andere Schiedsrichter, die man da einsetzen kann. Ob das ein Rosato ist oder ob das ein Weckerli hat schon gehabt oder ob das ein Turpin ist, sei dahingestellt, aber die könnte man da auch reintun. Also wir haben genügend Schiedsrichter, die fähig sind, die Linie der UEFA im Prinzip klar vorzuzeigen.
Urs Meier, 65 Jahre alt, aber immer noch frisch, vor allem in der Analyse. Ja, und das ja dann eine Folge zum Nachhören, auch während der Europameisterschaft, wenn Sie gucken, welcher Schiedsrichter leitet jetzt das Spiel meines Teams. Ganz herzlichen Dank, Urs Meier. Seien Sie dabei, auch bei weiteren Folgen. Und eben hören Sie gern auch vergangene, zum Beispiel die zu den Referees der EM 2021. Bis bald.
Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Danke.